Der menschengemachte Klimawandel schreitet weiter voran.
2024 wird wahrscheinlich das wärmste Jahr seit Beginn der Aufzeichnungen sein. Und für das Jahr 2025 werden noch extremere Temperaturen erwartet.
Nach Angaben der Wissenschaftler gehörte jedes Jahr des letzten Jahrzehnts zu den 10 wärmsten seit Beginn der Aufzeichnungen.
Hallo, hier ist Radio Nordpol mit einer dreiteiligen Reihe zum Thema Demokratiekollaps, Faschismus und verdammt, was kann ich eigentlich tun?
Gestern also der Tag der Wahlprogramme der Parteien und ein großes Thema ist und bleibt die Migration.
Wir haben für euch Interviews geführt, Vorträge aufgezeichnet und Stimmen engagierter Menschen eingefangen, um herauszufinden, wie wir mit dem Aufstieg antidemokratischer Parteien in unseren Parlamenten und dem erstarkenden Faschismus in unserer Gesellschaft umgehen und diesen begegnen können. In der ersten von 3 Folgen starten wir mit einem Interview mit Arne Semsrott, Autor des Buches Machtübernahme und Aktivist und Gründer des Rechercheportals Frag den Staat.
Wir haben einen Zukunftsplan für Deutschland.
A lot of territory, the Gulf of America, what a beautiful name.
Eine Brandmauer ist für mich zutiefst undemokratisch.
Links ist vorbei. Es gibt keine linke Mehrheit und keine linke Politik mehr in Deutschland. Es ist vorbei.
Du kannst jetzt auch sterben, der Krieg kommt jetzt her. Das Wasser, wenn es jetzt ist, es auch mit der Hoheit.
Wir müssen kriegstüchtig werden. Wir müssen wehrhaft sein und die Bundeswehr und die Gesellschaft dafür aufstellen.
Dann heißt es eben Remigration.
We ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away.
And I just want to say thank you for making it happen. Thank you.
Yeah, on Elon Musk's platform X, the term Nazi salute is currently trending.
My heart goes out to you.
Das sind zum Kotzen erbärmliche Nachrichten, die da um den Globus ziehen, in unsere Timelines gespült werden. Und dabei sind es nicht einfach nur ein paar toxische Männer, Elon Musk, Donald Trump, Mark Zuckerberg, Thiel, Bezos, mit zu viel Geld, die da grölen. Es ist ihre politische Macht, es ist ihr Einfluss auf die Medienlandschaft, es sind ihre Verbindungen in Neurechte, rechtslibertäre und rechtsextremistische Gruppen. Und es ist diese, unsere Zeit, die durch sie und ihre Netzwerke geformt wird. Die Faschisierung läuft, und dies mit zum Teil tödlichen Konsequenzen, im Besonderen für migrantisierte Menschen, Menschen mit Behinderungen und Erkrankungen, queere Menschen. Für die Menschen auf der Straße, an den Grenzen, für Aktivisti. Die Angriffe auf unser Leben nehmen zu. Und selbst innerhalb linker solidarischer Gruppen und Bewegungen ist bisweilen eine gewisse Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung zu spüren, wider dieser Situation. Ja, es ist diese unsere Zeit. Die Mitte ist rechts, Gutmenschen und Wokesein sind schlecht, Klima ist Wetter und die Auswirkungen des menschengemachten Klimawandels werden komplett ignoriert. Worum sich dann aber tatsächlich gesorgt wird, hat der vergangene Bundestagswahlkampf in Deutschland in seiner traurigen Monothematik gezeigt. Wohnungsnot,
Massenmigration,
Pflegenotstand,
Migration,
Renten,
Migrationspolitik,
soziale Ungleichheit und Kinderarmut,
irreguläre Migration,
Klimawandel,
die sehr hohen Migrationszahlen in Europa und auch in Deutschland.
Während dabei soziale, lebens- und existenzbedrohende Themen in die politische und mediale Bedeutungslosigkeit überführt werden, wird dem Faschisierungsprojekt der extremen Rechten zugearbeitet.
Eine Wegmarke dorthin, der quasi Schulterschluss der CDU mit der AfD, hat uns alle schockiert. Am Vormittag wird der Opfer des Holocaust und dem 80. Jahrestag der Befreiung des KZ Auschwitz synonym für die menschenverachtende Todesmaschinerie der Nazis gedacht, den letzten Überlebenden zugehört. Am Abend jubeln die Mitglieder der faschistischen AfD. CDU-Kanzlerkandidat Merz hat sich von der AfD und der FDP bei seinem Antrag zur Verschärfung der Migrationspolitik unterstützen lassen. Und etwas später, aufgrund der kleinen Anfrage der CDU-Bundestagsfraktion hinsichtlich der Gemeinnützigkeit und politischen Neutralität von Organisationen wie Omas gegen Rechts, Campact, ATTAC und Foodwatch, wird das Narrativ eines Deep State gefördert und die schädliche Wirkung der Arbeit von Projekten der Demokratieförderung suggeriert. Es macht uns fassungslos, wie die CDU-Fraktion AfD-Praktiken in vorauseilendem Gehorsam umsetzt. Es ist naheliegend, dass der Vergleich zur politischen Situation der Weimarer Republik hin zur Machtergreifung der NSDAP in den letzten Wochen und Monaten gezogen wird. Sei es in Philipp Ruchs Buch »Es ist 5 vor 1933«, Gerhard Hanlosers Beitrag in der Februarausgabe der Analyse und Kritik oder der sehr anschaulich gestalteten Synopse auf der Internetseite datajournal.org/schon-wieder.
Faschos jubeln über diese Entwicklung. Andere ziehen Konsequenzen. Hanna Wähler, die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion Deutschland, spricht nach der Wahl davon, dass sie sich angesichts der Entwicklung der letzten 2 Jahre von Deutschland entfremdet fühle und beabsichtige, Deutschland zu verlassen. Eine Angst und Gedanken, die sie mit vielen anderen teilt. Hier eine weitere dieser Stimmen.
Wie geht es Ihnen nach der letzten Bundestagswahl und dem Ergebnis der CDU-CSU, dem Wahlerfolg der AfD, einer insgesamt rund 50-prozentigen Menge an WählerInnen, die rechts gewählt haben?
Also mir geht es schlecht. Also mittlerweile geht es wieder einigermaßen, aber in den letzten 2 Wochen habe ich mir schon sehr viele Gedanken gemacht, auch um Auswanderung. Also ich bin Woman of Color und viele Menschen, die marginalisiert werden, sei es halt Migration, sei es, weil sie queer sind oder jüdische Menschen oder Menschen, die von Behindertenfeindlichkeit betroffen sind. Also wir machen uns schon Gedanken halt, wo wir auswandern können, wohin wir wollen. Also darum drehen sich halt so viele Gedanken. Wie sieht unsere Zukunft aus? Wie lange können wir noch in Deutschland bleiben? Wann werden wir raus müssen?
Du arbeitest mit jungen Menschen, auch migrantisierten Menschen. Hast du mit ihnen auch über die Wahl gesprochen, über die politische Gegenwart?
Ja, habe ich. Denen geht's. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich habe junge Menschen getroffen, direkt nach der Bundestagswahl. Und viele von denen, nicht alle, aber viele, haben halt tatsächlich auch einfach Angst um ihr nacktes Leben, also wirklich um ihr physisches Leben. Ich bin halt eher so in der ideellen Welt noch verhaftet. Die Jugendlichen sind sich ziemlich sicher, dass die halt sterben werden. Also die haben Angst um ihr Leben. Und das finde ich halt ziemlich krass. Als ich in ihrem Alter war, musste ich nicht mit so einer Angst leben. Natürlich gab es in den 90er Jahren die rechtsterroristischen Angriffe, verschiedene reihenweise. Und ja, da hatte ich auch Angst um mein Leben. Und ja, die deutsche Bundesregierung war ohne Zweifel übermäßig rassistisch, aber es ist halt trotzdem, es spitzt sich halt trotz alledem extrem zu, weil einfach auch so viele Dinge, die vielleicht in den 90er Jahren gedacht wurden, aber nicht gesagt wurden, jetzt halt tatsächlich so rauskommen. Also es ist natürlich schon seit 10, 20 Jahren kann man das halt sehr gut beobachten in der deutschen Politik, in der deutschen Medienlandschaft, was gesagt wird. Ich kann jetzt auch nicht sagen, wo hat es angefangen, weil es halt eben schon immer da war der Rassismus. Aber ich finde, diese Angst, die jetzt 17, 15, 16-Jährige haben um das nackte Überleben, das ist ja eine Angst, die wird ja halt auch von der Bundesrepublik Deutschland geschürt.
Um in der Metapher des Notfallrucksacks zu sein, was unternimmst du oder wie bereitest du dich denn vor?
Ich überlege, ob ich meinen deutschen Reisepass bereits erneuern sollte oder vielleicht, ob ich da noch ein bisschen warte. Ich klopfe halt so Leute ab. Ich werde abgeklopft, so im Zuge halt der Auswanderung. Also ich kenne Leute, die wohnen nicht in Deutschland, sondern halt innerhalb Europa. Und dann überlegt man schon halt, okay, wie können wir dieses Leben vielleicht auch gemeinsam gestalten? Auf einer Farm oder auf einem Bauernhof oder auf dem Land. Je nachdem, mit wem ich gerade drüber rede und in welchem Land die halt auswandern wollen. Oder schon ausgewandert sind längst.
All diese Geschehnisse, Entwicklungen und Stimmen machen uns sprachlos. Wie gehen wir damit um? Mit dieser Realität, dem Klimakollaps, den Folgen des Turbokapitalismus, dem Patriarchat, dem erstarkenden Faschismus weltweit und vor allem, wie gehen wir in all dem mit uns um? Eine Idee, die derzeit die Runde macht, ist die des linken Preppings. Das mag bestimmte Assoziationen wecken, eine solche eher nach innen gerichtete Suche nach Lösungen ist aber nicht neu in der Linken. Jan-Ole Arps beschreibt in einem Schwerpunktbeitrag vom 17. Dezember 2024 in der Analyse und Kritik dazu:
Vieles am neuen Prepping-Diskurs erinnert an einen anderen Wendepunkt vor 50 Jahren. In der Gegenkultur, die sich im Anschluss an die Bewegungen von 1968 in den Gesellschaften des kapitalistischen Westens herausbildete, entstand eine ausgedehnte Alternativszene, die von Landkommunen über Buchläden und Bäckereien bis zu Taxikollektiven reichte.
Und fügt hinzu:
Diese Alternativszene differenzierte sich schnell aus. Je erfolgreicher sie wurden, desto mehr Alternativbetriebe warfen ihren gegenkulturellen Anspruch über Bord und verwandelten sich in kleine oder mittlere Unternehmen. Statt den Sozialismus näher zu bringen, trugen sie dazu bei, Managementmethoden zu modernisieren, ein neues bürgerliches Klassenbewusstsein zu formen. Und deren Partei, die Grünen, teilweise prägten sie ganze Wirtschaftszweige wie im Silicon Valley. Ein anderer Teil hielt am oppositionellen Anspruch fest, aber zog sich zunehmend in die Nische zurück. Subkultur und Szene statt Politik und Partei. Besetzte Häuser, Infoläden, Kneipen, Fahrradwerkstätten, Druckereien boten die Infrastruktur für die autonome Bewegung Westdeutschlands. Möglich war das auch, weil dank eines gut ausgebauten Sozialstaats umfangreiche Querfinanzierung in Anspruch genommen werden konnte. Arbeitslosengeld, hin und wieder Jobben, Langzeitstudium, niedrige Mieten, das war zusammen mit der Alternativökonomie die materielle Basis der autonomen Szene. In dieser Szene kursierten Tipps für alles Mögliche, was man zum Leben ohne bzw. gegen den Staat gebrauchen kann. Anleitung zum Bombenbasteln, Handreichungen zum Versicherungsbetrug oder zur eleganten Krankschreibung, Autoknacker-Manuell, Arbeitslosenberatung und ähnliches füllten die Szene-Zeitschriften der 80er Jahre.
Und heute? Wir möchten versuchen, Möglichkeiten aufzuzeigen, die außerhalb des bekannten Tellerrands liegen, aber dennoch einen konstruktiven und hoffnungsvollen Umgang mit der Gesamtscheiße ermöglichen. Dafür sprechen wir mit Arne Semsrott. Arne ist Politikwissenschaftler und kommt aus Hamburg. Er arbeitet als Journalist und ist unter anderem Leiter der Rechercheplattform fragdenstaat.de und Gründer des Freiheitsfonds, der Menschen aus Gefängnissen freikauft, die beispielsweise wegen Schwarzfahrens inhaftiert wurden. Im Herbst letzten Jahres hat er das Buch Machtübernahme – Was passiert, wenn Rechtsextremisten regieren? Eine Anleitung zum Widerstand veröffentlicht.
Wir würden gerne mit dir über das Erstarken des Rechtsextremismus und des Faschismus in unserer Gesellschaft sprechen und ob es eigentlich schon viel zu spät für linken politischen Aktivismus ist. Ja, was meinst du, ist es schon zu spät für linken Aktivismus?
Die beste Zeit, anzufangen damit, ist wahrscheinlich vor 10 oder 15 Jahren und der zweitbeste Zeitpunkt bis jetzt. Auf eine Art ist es natürlich zu spät, um Anfänge noch zu ersticken, aber selbst wenn es zu spät ist, ist es nicht zu spät. Es gibt immer Möglichkeiten, was zu tun und natürlich wird es mit der Zeit immer schwerer. Das sehen wir in internationalen Kontexten natürlich, das sehen wir auch in Deutschland, wenn sich rechte Strukturen breit gemacht haben, wenn die sich institutionalisieren, wenn die einen parlamentarischen Arm haben, dann ist es natürlich deutlich schwerer, sie zurückzudrängen, als wenn man das am Anfang machen würde. Aber ein zu spät gibt es nicht. Und das bedeutet eben auch, wir kommen aus so einer Verantwortung nicht raus, was zu tun. Es gibt immer was zu tun und natürlich muss man es immer tun.
Jetzt hast du in deinem Buch Machtübernahme ja nicht den einen großen apokalyptischen Umschwung beschrieben, sondern eigentlich vielmehr ganz viele kleine Schritte, die dann auch zu einer Normalisierung der Abschaffung der Demokratie beitragen. Würdest du uns noch mal ein, zwei Beispiele geben?
Ja, also es sind tatsächlich eben nicht irgendwie der eine große Schlag von 0 auf 1, die Demokratie ist weg, sondern viele Schritte, die eine gesellschaftliche Situation so verschärfen, dass auf deren Basis wieder was geändert werden kann. Und ich würde sagen, einige dieser Schritte sind auch schon getan worden. Und ich bemerke das insbesondere jetzt gerade immer wieder, dass eine politische Entwicklung bekannt vorkommt. Und zwar bekannt aus meinem Buch. Also ich habe im Buch zum Beispiel geschrieben, dass der AfD-Innenminister aus meinem Szenario der erste wäre, der wieder nach Afghanistan abschieben würde. Und das ist was wir von der Ampelkoalition schon gesehen haben. Eine Diskussion darüber, Menschen mit einer doppelten Staatsangehörigkeit den deutschen Pass zu entziehen mit Verweis auf bestimmte Straftaten. Das ist was eigentlich ursprünglich aus dem Bereich der AfD kam, weil die natürlich sehr klar unterscheidet zwischen Leuten, die sie als legitim deutsch ansieht und zwischen Leuten, die sie als in ihrem eigenen Sprech nur Passdeutsch ansieht. Also die Vorstellung, dass es irgendwie ein ethnisch richtiges Deutschsein gäbe und andere, die nicht wirklich deutsch sein könnten. Das ist so ein Denken, das sehen wir jetzt auch im Sondierungspapier, weil auch da Union und SPD fordern, mindestens zu prüfen, wie unter welchen Voraussetzungen man Leuten den Pass entziehen kann. Und das ist natürlich auch nur ein Schritt, hin zu einer autoritären Wende. Das ist antidemokratische Politik und ist natürlich nur ein Schritt, bei dem man nicht aufhören würde, sondern dann ging es im nächsten Schritt darüber, tatsächlich das Staatsangehörigkeitsrecht ganz grundlegend zu überarbeiten.
Das ist jetzt gerade angesprochen. Wir erleben gerade eigentlich fast tagtäglich, dass nicht die AfD dein Buch durchspielt, sondern die Union oder auch die SPD. Ja, wie gehen wir damit um, dass diese ganzen Maßnahmen, die du in deinem Buch beschrieben hast, von der AfD, um die Demokratie auszuhöhlen, jetzt von ja eigentlich bürgerlichen demokratischen Parteien ausgehen?
Es ist ja nicht unbedingt nur überraschend, dass das passiert, aber ich glaube in der Geschwindigkeit dann doch schon. Ich glaube, dass dieser Fokus, den es in den letzten Jahren gab, auf Bekämpfung der AfD nicht verkehrt war. Ich glaube, dass das schon richtig war und auch so ein Engagement für ein AfD-Verbot auch wichtig war. Dass aber jetzt möglicherweise die Zeit gekommen ist, ein bisschen den Fokus zu erweitern und ein bisschen wegzugehen von der Frage, wer sagt es, hin zu dem, was wird gesagt. Und den Protest sehr deutlich gegen alle menschenfeindlichen Inhalte dirigieren, statt vor allem gegen diese Partei des Hasses gegen die AfD. Ich glaube, es muss nicht weniger werden, gegen die AfD zu protestieren. Das sollte weiter passieren. Aber ich glaube, dieser Protest muss eben gegen die AfD-Inhalte gehen, ganz unabhängig davon, von wem sie kommen. Und wenn die von der SPD oder von der Union oder vielleicht auch in Teilen von den Grünen kommen, dann muss da der Protest genauso laut sein, wie wenn er von Seiten der AfD kommt.
Jetzt haben wir ja viele warnende Stimmen. Es ist ja nicht nur dein Buch zur Machtübernahme, was in der letzten Zeit dazu auch veröffentlicht worden ist. Wir haben auch ein Buch von Philipp Ruch vom Zentrum für politische Schönheit. Warum werden diese Stimmen denn nicht so wahrgenommen? Also warum wird da droht eine Gefahr? Was muss passieren, damit diese warnenden Stimmen auch so wahrgenommen werden?
Ich würde ja sagen, es gibt nur nicht nur diese zwei Typen, die irgendwie ein Buch geschrieben haben, sondern es gibt Millionen Leute, ja. Es gibt Millionen Leute, die auf der Straße sind. Also wir hatten diese Brandmauer-Demos jetzt vor der Wahl. Wir hatten aber auch vor einem Jahr die Demokratie-Demos. Das sind ja tatsächlich die größten Demos in der Geschichte der Bundesrepublik gewesen. Mit einem wahnsinnig kleinen politischen Output. Und das ist gar nicht das Problem der Zivilgesellschaft. Ich glaube, die Zivilgesellschaft, die liefert und die warnt und die versteht auch, worauf es dazugeht. Das ist ein Problem des politischen Raums. Es gibt auf eine Art nur sehr wenig Resonanzraum, also sehr wenig politische Akteure, die diese Forderungen, diese Sorgen, dieses demokratische Engagement aufnehmen und ummünzen in konkretes politisches Handeln. Und das ist ein politisches Versagen, was nicht ausreichend gewürdigt wird, glaube ich. Ich glaube, wir haben wirklich ein eklatantes politisches Problem darin, dass nur darauf geschaut wird, was am rechten Rand passiert und wie man irgendwie diese Leute befrieden kann und komplett der Fokus verloren wird für die breiten demokratischen Massen, die eine andere Politik wollen. Ich glaube, dass wir da ansetzen müssen, dass die großen politischen Parteien darauf hören, ihren Fokus tatsächlich auf die Mehrheit schauen und auf die Leute, die gerade eklatant bedroht sind, ja, in der Gesellschaft. Und ich glaube, insbesondere in der Verantwortung sind dann auch diejenigen, die sich das eigentlich auf die Fahnen schreiben, also zum Beispiel die Grünen, die aber trotzdem einen Asyl- und Migrationsdiskurs sehr lange jetzt mitgegangen sind, der ganz einfach menschenfeindlich ist. Und die daran zu erinnern, dass sie eine Verantwortung haben für die demokratische Gesellschaft und dass das eben bedeutet, auch konkrete politische Maßnahmen umzusetzen. Das finde ich jetzt besonders wichtig.
Ist das einer der Gründe, warum das AfD-Parteiverbotsverfahren noch stockt? Also es gibt ja eine große Zustimmung in der Mehrheitsgesellschaft, auch über Online-Petitionen an so einem Parteienverbotsverfahren. Es sieht ja nicht danach aus.
Nee, das stimmt. Und das, was ich so aus dem Bundestag mitbekommen habe, hat gezeigt, dass insbesondere Grüne und SPD auch wirklich innerlich komplett zerrissen waren darüber. Also es gibt in diesen Parteien ja auch in der Union Menschen, die da sehr klar Haltung beziehen und sagen, eine verfassungsfeindliche Partei, die muss man verbieten. Aber insbesondere die Parteispitzen da wirklich komplett hasenfüßig agiert haben und einfach nur Schiss hatten, weil sie irgendwelche Umfragen in Auftrag gegeben haben, deren Ergebnis dann irgendwie gezeigt hat, dass man es aus irgendwelchen parteitaktischen Gründen dann nicht machen sollte. Und da, glaube ich, haben insbesondere diese Parteien versäumt, einfach das zu machen, was richtig ist. Und haben rumtaktiert und haben überlegt, was das denn irgendwie wem jetzt nützen würde, anstatt klar zu sagen, das ist das Richtige, verfassungsfeindliche Parteien sind zu verbieten. Wir gehen jetzt hier mit einem Antrag nach Karlsruhe. Aber auch in dem Fall ist es nicht zu spät. Also auch das kann natürlich jetzt noch gemacht werden. Nicht nur durch den Bundestag, auch durch die Bundesregierung, auch durch den Bundesrat. Und das bedeutet natürlich, dass auch verschiedene Bundesländer einen solchen Antrag einbringen könnten. Ich halte das für absolut geboten. Das brauchen wir auf jeden Fall. Und wir brauchen da auch eine besser informierte Diskussion darüber. Das haben die großen Parteien bisher leider auch versucht.
Eine der Befürchtungen, die häufig gemacht wird beim AfD-Parteiverbotsverfahren, die politischen Akteure verteilen sich in anderen Parteien, organisieren sich neu. Was ist denn der Mehrwert, wenn wir für so ein Parteienverbotsverfahren weiterkämpfen und auch politische Akteure sich dafür stark machen, sodass es auch wirklich kommt?
Also ganz klar ist, das ist jetzt nicht die Allgemeinlösung für alles. Also es ist natürlich nicht so, dass man die AfD verbietet und dann ist wieder Sonnenschein und alles ist schön und der Faschismus ist weg. Das wäre naiv, das ist natürlich nicht so, aber es ist ein ganz zentrales, wichtiges Mittel, um Zeit zu gewinnen, weil die AfD mit Dutzenden Millionen Euro aus dem Staatshaushalt jedes Jahr gefüttert wird, um ihre Gewalt, um ihre Hetze, um ihren Hass voranzutreiben. Und das muss erstmal aufhören. Das kann nicht sein, dass die auch noch Geld dafür bekommen. Und diese Strukturen erstmal zu zerschlagen, gewinnt ganz einfach Zeit, weil die sich neu aufbauen müssen. Und natürlich würden die was Neues versuchen, aber es ist auch verboten, eine verbotene Partei einfach so wieder aufzubauen. Das heißt, wenn man Strukturen zerschlägt, und das kennen wir ja aus vielen Kontexten, dann führt das erstmal dazu, dass die sich dann möglicherweise auch intern zerstreiten, dass dann nicht mehr so klar ist, was jetzt der richtige alternative Weg ist. Und das würde zumindest dann die Möglichkeit geben, um auch wieder Ursachen anders anzugehen. Und das bedeutet natürlich auch Sozialpolitik anders zu gestalten oder eine Mietenpolitik. Das bedeutet, eine andere Ansprache zu finden. Insbesondere jetzt im Wahlkampf haben wir gesehen, dass solche Ansätze ja durchaus dann auch erfolgsversprechend sein können, wenn man tatsächlich an der Haustür mit Leuten redet, zum Beispiel, wie es die Linkspartei getan hat. Und wenn man andere Themen in den Mittelpunkt drückt und nicht immer nur über Asyl und Migration redet, sondern tatsächlich um die Probleme, die eigentlich wichtig sind für die Leute. Das heißt, so ein Parteienverbot würde auch andere Taktiken wieder möglich machen, die natürlich auch Zeit brauchen. Dafür muss man halt nur einfach erstmal damit anfangen.
Als eine Maßnahme haben wir jetzt gerade das AfD-Parteienverbotsverfahren angesprochen. Genau, damit würde der Partei auch wichtige staatliche Gelder entzogen werden. Weitere Maßnahme, die du ja in deinem Buch beschreibst, ist das Sondervermögen von 200 Milliarden Euro für die Demokratie. Was soll mit dem Geld passieren? Woher kommt das Geld? Genau, was soll damit umgesetzt werden?
Also interessanterweise haben wir ja wieder eine Renaissance der Sondervermögen seit der Bundestagswahl. Deswegen ist das ja durchaus eine Diskussion, die jetzt relativ aktuell ist. Sondervermögen kann man natürlich nur aufnehmen, wenn es eine Krise gibt, nur in Krisenzeiten. Und ich würde sagen, die Demokratie ist in einer Krise. Mit 200 Milliarden für die Demokratie könnten wir die Infrastruktur letztlich, aber die Infrastruktur der Demokratie sanieren und aufrechterhalten und pflegen über die Jahre. Wir haben überall in Deutschland demokratische Kerne, also Organisationen, Initiative, Orte, die für Zusammenhalt im Land sorgen. Das sind Geflüchteteninitiativen, Nachbarschaftscafés, das sind Kulturzentren, besetzte Häuser, Repair-Cafés, das sind vielleicht auch Kneipen, ja, also Orte, wo man hinkommen kann, wo man sein kann, wie man ist, wo Zusammenhalt so auf der niedrigsten Schwelle gelebt werden kann, geformt werden kann. Und das sind alles Räume, die natürlich dann auch Möglichkeitsräume sind, wo man Neues entwickeln kann, wo man vielleicht auch kommerzfrei sein kann, wo man nicht dafür zahlen muss, da zu sein, sondern einfach sein kann. Und das sind natürlich auch alles Räume, die derzeit enorm unter Druck sind. Sei es durch eine Mietenpolitik, weil sie irgendwie rausgeschmissen werden aus ihrem Ort und das nicht mehr zahlen können, oder sei es, weil sie tatsächlich physisch bedroht werden oder durch kleine Anfragen der AfD oder jetzt der Union unter Druck sind und denen Gemeinnützigkeit erzogen werden soll. All das passiert und all diese demokratischen Kerne sind gerade enorm angegriffen. Und die zu verteidigen und tatsächlich dann zusätzlich dazu noch weiter auszustatten, das ist diese Idee des Sondervermögensdemokratie. Das ist dann erstmal natürlich symbolisch, sich hinter sie zu stellen, aber dann auch sehr konkret, die finanziell zu unterstützen, nicht nur irgendwie Einjahresverträge mal zu finanzieren, sondern tatsächlich langfristig auch in die Fläche hinein Leuten zu sagen, die sich engagieren, wir stehen hinter euch, wir finanzieren das, die Demokratie ist uns das wert. Das wäre, glaube ich, wahnsinnig.
Du beschreibst in deinem Buch das Konzept Prepping for Future. Prepping ist ja eigentlich aus der rechten Szene und leicht verstörenden Dokumentationen von Neonazis bekannt, die wegtuppern und Waffen horten. Genau, was ist denn jetzt das linke Prepping und wo unterscheiden sich die beiden Konzepte oder die beiden Ideen?
Also gegen das Wegtuppern habe ich gar nichts. Ich, wenn Leute irgendwie gern Klopapier horten, dann sollen sie das machen. Kann ja tatsächlich auch ganz sinnvoll sein, 10 Liter Wasser im Keller zu haben, wenn das Wasser noch nicht geht. Aber die Idee von solidarischem Prepping oder auch Prepping for Future ist, nicht individualistisch zu preppen, also nicht zu schauen, wie kann ich denn in der Krisenzeit überleben und vielleicht im Kampf gegen von allen gegen alle, sondern wie können wir kollektiv preppen? Also wie können wir in Gemeinschaften, in Nachbarschaften, in Zusammenschlüssen gemeinsam schauen, dass wir füreinander sorgen, dass wir uns vorbereiten auf das, was kommt. Und das ist ja nicht nur irgendwie politisch, sondern tatsächlich auch, was möglicherweise durch eine Klimakrise auf uns zukommt oder auf eine Mietenkrise weiter auf uns zukommt. Wie können wir Vorräte sammeln, aber eben nicht nur die Einweggläser und das Klopapier, sondern auch medizinische Kenntnisse füreinander und Garten- und Kochequipment und dann aber auch Vorräte an Solidarität, an Verbindung, an Füreinander-Dasein, an Liebe letztlich. Vorräte an Liebe, das glaube ich, ist, was Prepping for Future ausmacht.
Du hast gerade davon gesprochen, dass wir aus dieser individualistischen Perspektive oder diese individualistische Perspektive überwinden müssen. Jetzt leben wir ja in einer sehr individualisierten Gesellschaft. Wir funktionieren funktional ausdifferenziert und arbeitsteilig. Wie können wir Menschen davon überzeugen, dass es sich lohnt, dieses Konzept zu verfolgen? Und wie kommen wir zu einem solidarischen Miteinander?
Ich glaube, dass die Schwellen dafür tatsächlich sehr klein sind und es jetzt nicht erstmal die Revolution braucht, bevor wir das machen können, sondern es tatsächlich anfängt damit, die Leute in der eigenen Nachbarschaft zu grüßen und ihnen in die Augen zu schauen. Also Augenkontakt herstellen, glaube ich, ist tatsächlich ein sehr wichtiger Weg. Und das ist was vielleicht auch nicht unbedingt immer leicht fällt, weil es ja auch eine Tendenz dazu gibt, sich die eigenen Gruppen zu suchen, basierend auf Identität. Und ich finde das überhaupt nicht falsch. Ich glaube, das braucht es. Ich glaube, es braucht auch diese Rückzugsorte, die darauf basieren, dass man eine gemeinsame Identität hat. Das ist total wichtig. Aber ich glaube, dass es auch mehr Orte gibt, die auf gemeinsamen Bedürfnissen basieren. Und das ist dann zum Beispiel eine Nachbarschaftsinitiative, wo ja nicht alle automatisch direkt dieselbe Identität haben, aber wo alle vielleicht ein ähnliches Bedürfnis danach haben, dass es, weiß ich nicht, mehr Bäume gibt in der Nachbarschaft oder dass man gegen diesen einen Miethai vorgeht gemeinsam, weil alle von dem bedroht sind. Und ich glaube, dass über ein Sorgen für Leute in der eigenen Umgebung sowas entstehen kann. Also da quasi in Vorleistung zu gehen und sich nach den Bedürfnissen der anderen zu erkundigen und da, wo es einem vielleicht leicht fällt, da dann auch hinterher zu gehen, ohne direkt ein etwas als Revanche zu erwarten. Das ist, glaube ich, dann so der nächste Schritt nach dem Grüßen und in die Augen schauen, auf den man aufbauen kann. Und das sind dann so die ersten kleinen Schritte hin zum Community Building, wie man dann vielleicht sagen würde.
Große Teile unseres Lebens finden ja vor allem im Digitalen auch statt. Jetzt sind wir in postfaktischen Zeiten angekommen. Wie können wir denn im digitalen Raum auch Solidarität und ein kollektives Miteinander herstellen?
Da sehen wir ja tatsächlich viele Effekte, die wir so in Innenstädten auch erlebt haben, im Internet inzwischen auch. Also diese utopische Zeit des freien Internets ist natürlich auch überhaupt nicht mehr da. Und wir haben eigentlich auch nur noch Shopping Mall neben Shopping Mall. Also ich glaube, Twitter und auch Blue Sky und Instagram und wie sie alle heißen, die müssen wir eigentlich als Shopping Mall begreifen, wo man ja auch nur Zeit verbringen soll, um dann am Schluss was zu kaufen. Und nach kommerzfreien Räumen im Internet zu suchen, ist, glaube ich, total wichtig. Also auch da auf eine Art nach Orten, wo man sein kann, wie man will. Und es gibt zumindest einige, die so einen Ansatz versprechen, die auch überhaupt nicht ideal sind. Ich will es nicht schönreden, aber die Wikipedia gehört auf jeden Fall dazu. Ich glaube, dass es total wichtig ist, sich in der Wikipedia zu engagieren, mitzuschreiben. Und das ist insbesondere, wenn man damit anfängt, das weiß ich auch aus eigener Erfahrung, überhaupt nicht schön. Das ist jetzt nicht irgendwie eine Gruppe, die wahnsinnig divers wäre. Das sind dann eher so, weiß nicht, halt weiße ältere Typen, die halt ein bisschen zu viel Zeit haben häufig. Aber diese Gruppe diverser zu machen und da reinzugehen und mehr Artikel über Frauen zu schreiben, auch wenn es erstmal einen Löschantrag gibt von den weißen alten Typen dazu, dabei zu bleiben, solidarisch miteinander zu sein, das ist so ein Ort, glaube ich, an dem das total sinnvoll ist, weil die Wikipedia einfach ein wahnsinnig wichtiger Anlaufpunkt ist für die meisten Menschen im Internet tatsächlich. Daraus viel gemeinschaftliches Wissen generiert wird. Und deswegen ist das, glaube ich, ein guter Anfang für so ein virtuelles.
Dankeschön. Ich habe gerade darüber nachgedacht, dass du jetzt viele kleine Maßnahmen beschrieben hast, die man ganz praktisch angehen kann, um ja, Solidarität zu stärken, mit den Nachbarn in Kontakt zu kommen. Wie kann ein Preppen nach außen aussehen gegen die AfD, gegen den Faschismus?
Verschiedene Menschen haben verschiedene Möglichkeiten, haben verschiedene Ressourcen, sind vielleicht unterschiedlich auch bedroht. Und das verändert, glaube ich, auch im Einzelnen so ein bisschen, was die einzelnen Menschen gut tun können. Ich glaube, es gibt durchaus die, die stärker vorangehen sollten, die jetzt so wie ich zum Beispiel weniger bedroht sind in ihrer Existenz, ja, und deswegen auch eine höhere Verantwortung haben, sich da sehr stark öffentlich zu positionieren und da ein bisschen mehr voranzugehen. Und andere, die das dann eher subtiler machen, wo es dann eher darum geht, aufeinander zu achten. Ich glaube, dass ein Vorgehen gegen die AfD anfängt beim Stickern im eigenen Kiez und bei den Demos auf der Straße, natürlich an dem Engagement, das vielleicht dann auch ein bisschen in Graubereiche reingeht. Ja? Ich glaube, dass da tatsächlich die Bandbreite sehr groß ist und es ja auch sehr viele Gruppen gibt, die das schon alles austesten und ausproben. Ich glaube, mal bei einem Treff der lokalen Antifa vorbeizuschauen, auch wenn die vielleicht ein bisschen komisch wirkt erstmal, wenn man nicht viel mit denen zu tun gehabt hat, ist ein guter Schritt einfach, um mal zu schauen, wie das denn alles gemacht wird, weil die vielen verschiedenen Wege, das auszutesten, auf jeden Fall da ausprobiert werden.
Du hast Maßnahmen beschrieben, die jetzt, mit denen man starten kann in das Prepping for Future, also Nachbarn kennenlernen, zum örtlichen Treffen der Antifa zu gehen, um vielleicht also einen ersten Zugang zu haben. Was würdest du den verschiedenen Gruppen und Bewegungen, die es in der linken Szene gibt, empfehlen, ja, das Prepping oder das kollektive Prepping auch anzugehen?
Ich glaube, dass viele schon genau das Richtige machen und es gerade vor allem darum geht, erstmal durchzuhalten und sich zu versichern und sich umzuschauen, dass selbst in Momenten, wo man verzweifelt ist und den Eindruck hat, es geht gerade nicht voran oder es ist nur Abwehrkampf oder es bringt vielleicht auch alles nichts, sich sicher zu sein, dass es wahnsinnig vielen Menschen gerade so geht und dass, glaube ich, über eine Verbindung in dieser Verzweiflung man total viel Rückhalt findet. Das ist so das eine. Also überhaupt dabei zu bleiben, ist, glaube ich, total wichtig gerade. Es wird ja viel darüber gesprochen, irgendwie Leute aus anderen Bubbles zu erreichen und nicht immer nur Preaching to the Converted zu machen, also nicht immer nur zu den Leuten zu reden, die eh schon überzeugt sind. Das glaube ich gerade überhaupt nicht. Ich glaube, es geht gerade sehr viel dazu, Preaching to the Converted zu machen, also ganz viel zu denen zu reden, die sich eh schon engagieren, weil wir dafür sorgen müssen, dass die Leute dabei bleiben und nicht in Burnout gehen, sondern motiviert bleiben und weiter tun. So. Und das anzuerkennen, dass es schwierige Zeiten sind, das ist eigentlich mein Rat, die Trauer nicht wegzudrücken, sondern damit umzugehen und zu merken, dass es viele gibt, denen es so geht. Und dann, wenn man das schafft, ist es, glaube ich, total wichtig, diese Gruppen, die es gibt, offen und einladend und schön zu machen. Und vielleicht nicht direkt die 10 Regeln allen hinzuknallen, sondern viel darauf hinzuarbeiten, dass es attraktive Orte sind, die man da hat und dass Leute Bock haben, da hinzukommen und dass man darauf vertraut, dass Leute, die kommen, die richtige Motivation haben und dann man dann auch gemeinsam ganz viel lernen kann. So, das ist eine Herangehensweise, die ich total vielversprechend finde und glaube ich, eine, die auch ziemlich gut funktioniert, um solche Bewegungen größer und stärker zu machen.
Dies war die erste Folge unseres dreiteiligen Radiobeitrags zu Demokratiekollaps, Faschismus und verdammt, was kann ich eigentlich tun? Für die kommende Folge haben wir an einer Lesung von Tadeusz Müller und seinem Buch Zwischen friedlicher Sabotage und Kollaps, wie ich lernte, die Zukunft wieder zu lieben, teilgenommen. In der dritten und letzten Folge widmen wir uns konkreten Ideen und Vorhaben sowie den Erfahrungen und Erkenntnissen aus der Umsetzung linker solidarischer Prepping-Maßnahmen.